Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend.
Hier ist Christine Watti.
Und ich bin Johannes Nichelmann und wir begrüßen euch recht herzlich zu Lakonisch Elegant. Eigentlich sind wir ein Podcast, aber heute sind wir auch ein großer XXL-Tweet mit sehr, sehr vielen Zeichen. Denn wir wollen fragen, wozu brauchen wir eigentlich überhaupt noch Twitter?
Der Anlass ist natürlich der Rückzug von Grünen-Chef Robert Habeck aus Twitter und vor allem die vielen Reaktionen darauf, die empörten und die verständnisvollen und dass es so ein großes Thema wurde. Und dazu haben wir mit Twitter-Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen.
Über das, was gut und schlecht ist an Twitter. Das hier ist Margarete Stokowski.
Beschissenster Moment, auf jeden Fall eine Morddrohung bzw. starke Gewaltandrohung. Weiß man ja immer nicht, ob man davon sterben würde, von Leuten vor meiner Tür. Bester Moment, gestern zum Beispiel hat jemand getwittert, sie profitieren aber auch von vielen Entdeckungen in gesellschaftlicher oder technischer Hinsicht von alten weißen Männern. Und dann habe ich geantwortet, ja, das stimmt total und das verstärkt auch den Genuss. Es gibt viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, ihr Trottel, so, mir macht es Spaß.
So sieht's also aus im Leben auf und um Twitter. Und nicht nur das hören wir in diesem Podcast, sondern auch mögliche Lösungsvorschläge für die Zukunft.
Das hier ist Schlecki Silberstein.
Also mein Gedankenspiel ist ja das, was wäre denn eigentlich, wenn wir sagen, es gibt grundsätzlich für Abgeordnete ein Verbot, auf Social-Media-Kanälen aktiv zu werden oder ihre Botschaften zu platzieren.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Ja, was wollen wir eigentlich noch von Twitter? Anlass ist, wie gesagt, die Geschichte um Robert Habeck, von der die meisten gehört haben werden, die auf den Titelseiten stand von gedruckten Blättern wie Welt und Süddeutscher Zeitung. Alle haben gedacht, okay, wird Twitter jetzt implodieren? Was heißt das? Ist Robert Habeck, was ist das? Ist das schon ein Verbrechen, bei Twitter auszubrechen? Riesenalarm. Das ist die eine Geschichte, die wir erlebt haben bei Twitter. Dann gab es den Hashtag Nazis raus von ZDF-Kollegin Nicole Diekmann, die eine riesige Debatte ausgelöst hat mit der, wie ich finde, zum Teil auch absurden Frage, darf man Nazis raus heutzutage noch sagen? Wer sind denn eigentlich Nazis?
Ja, und
Nazis
vor allem der halt. Frage, warum bekommt man irgendwie Morddrohungen und so weiter? Also warum eskalieren solche Dinge sofort so extrem in sozialen Netzwerken, in diesem Fall eben auf Twitter? Und das hat uns eben zur Frage gebracht, braucht eigentlich irgendwer noch Twitter? Also funktioniert das Ding insgesamt gar nicht mal so gut und betrifft ja übrigens ja auch nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung.
2,5% oder so.
Sind schon ganz schön wenige.
Wir wollen uns einen Fall erstmal ganz besonders anschauen, der vielleicht auch zeigt, was Robert Habeck meint. Dieses Twitter verändert uns und lässt uns Dinge sagen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht sagen würden im echten Leben, die so gefühlt unter dem Niveau von einer twitternden Person sind. Und zwar hat Margarete Stokowski einen Tweet erhalten von einem Redakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens, von Reinhard Schlieker, der geschrieben hat, Margarete Stokowski ist ein behandlungsbedürftiger Sonderfall. Die Arme, so jung und schon so durchgedreht.
Also sie wurde quasi erwähnt und hat den dann wiederum geretweetet und nochmal kurz auf den Absender hingewiesen. Und daraufhin entspannt sich so eine Diskussion, Eskalation in alle möglichen Richtungen. Das wurde immer unschöner und auch nicht so ganz strategisch schlau von dem Absender, der nicht so richtig einsehen wollte, warum das vielleicht nicht so eine ganz nette Aktion war. Endete mit einer Entschuldigung, ist aber so ein bisschen ja sinnbildhaft für das, was eben tatsächlich in sozialen Netzwerken manchmal geschieht und am Ende keiner mehr so richtig weiß, wie konnte es so weit kommen. Und wir wollten mit Margarete Stokowski eben auf jeden Fall über Twitter reden. Ihre Sicht auf dieses Netzwerk haben mit der Geschichte angefangen und sie eben gefragt, was ist denn eigentlich nochmal ganz genau passiert, nachdem sie auf diesen Tweet gestoßen ist.
Dann gab es halt viel Aufregung darum, zu Recht natürlich, weil das nicht nett ist. Und das ist auch schon von anonymen Leuten nicht nett, aber auch schon sehr schräg von so Leuten, die da halboffiziell sind. Das ist für mich lustig. Also es ist so, ich finde das schon moralisch oder so falsch, ja, was er macht. Aber es ist nicht so, dass ich denke, ach Mann, dieser böse Redakteur, sondern ich denke halt so, was für ein Freak. Er soll halt besser aufpassen, was er ins Internet schreibt. Und das ist halt, es war halt deswegen auch schräg, weil er eine offensichtlich sehr schlechte Social-Media-Kompetenz hatte und dann auf jeden Scheiß geantwortet hat und sich noch tiefer reingestrudelt hat, noch andere Leute beleidigt hat und so. Und das ist dann halt, also ein bisschen, es ist auch traurig, das zu sehen, wenn halt so ein alter Mann nicht mit Internet umgehen kann.
Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert. Eigentlich hat er auch Lust, mit uns zu sprechen, aber sein Arbeitgeber hatte da nicht so Lust drauf. Und er hat mir erzählt, dass ihm das wahnsinnig unangenehm war. Also richtig unangenehm, dass er selbst über sich hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht sein Niveau. Und er hat über sich selbst gestaunt, jetzt so mit ein paar Tagen Abstand.
Ich glaube sofort, dass ihm das unangenehm war im Nachhinein. Also wenn man mitten in der Nacht irgendwelche fremden Leute im Internet beleidigt, dann ist das was, wofür man sich gut und gerne auch ein bisschen schämen kann, ja.
Gibt es das aber aus deiner Wahrnehmung, dass Leute tatsächlich sich selber auch in diesem ganzen News-Gestrudel nicht aushalten können und dass Habeck sagt, der sagt, ich bin auf einmal anders, also meine ganze Art zu kommunizieren wird so anders, dass ich das selber auch im Nachhinein nicht gut finde, waren jetzt meinen Worten zusammengefasst, dass auch das passiert durch die Form oder durch das Medium?
Ich meine, das passiert, das ist mit vielen Sachen so. Es gibt Leute, die werden durch Koks total anstrengend, ja, und der Charakter wird sehr schlecht und so, ja. Es gibt andere Leute, die sind da ganz angenehm. Und genauso ist es mit sozialen Medien auch, dass manchmal Leute für schnelle Likes oder aus einem Impuls heraus Sachen tun, die irgendwie am Ende dann nicht gut sind. Aber ich glaube, was halt falsch ist, ist, das dann dem Medium zuzuschreiben, weil es gibt halt auch sehr viele Leute, die es sehr gut hinbekommen und für die das eine Plattform ist, wo sie Leute erreichen, die sie sonst nicht erreichen würden und die damit auch gut umgehen können und so. Und ich glaube, es hängt halt letztlich viel an der Erwartung sozusagen, was Twitter oder andere soziale Medien für einen tun können. Und sie werden halt so lange nichts tun, bis man nicht bereit ist, sozusagen sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was man da eigentlich tut und dass das halt am Ende alles öffentlich ist und auch öffentlich bleibt und man sich vorher überlegen sollte, wie bei allen anderen Sachen, die man tut, ob das richtig ist oder nicht.
Aber hat Twitter dich irgendwie verändert?
Hat es mich verändert? Ich finde das schwer zu beantworten, weil, also ich meine, Twitter hat sich für mich verändert und natürlich verbringe ich Zeit damit und so. Gleichzeitig haben sich für mich in den letzten Jahren Sachen verändert, dadurch, dass ich mit meinen Sachen erfolgreicher geworden bin und so und mehr in der Öffentlichkeit stehe. Das heißt, das ist für mich schwierig zu trennen. Also zum Beispiel, wenn ich Morddrohungen über Twitter bekomme und mich dann darum kümmern muss, die Leute anzuzeigen und so, und dann ist das natürlich was mich verändert im Sinne von, ich würde es sonst nicht tun und das macht mir Arbeit und das kostet mich Zeit und Geld und Nerven und so. Aber das bezieht sich halt auch auf alles andere, was damit zu tun hat, dass ich in der Öffentlichkeit stehe.
Du bekommst Morddrohungen über Twitter. Du hast diesen Datenleak mit über dich ergehen lassen müssen, wo private Sachen veröffentlicht worden sind. Dazu gibt es auch ein bisschen Candy Storm und viele Leute, die dich und deine Arbeit mögen. Aber überwiegt nicht irgendwann das Anstrengen? Ich meine, wie viel Prozent deines Arbeitsalltags musst du dich mit Anzeigen und diesem ganzen Zeug rumärgern?
Naja, mit so jemandem wie dem ZDF-Typen muss ich mich ja nicht beschäftigen. Ich mache das in einem Moment, wo ich Zeit habe. So, es war, glaube ich, so wie bei uns zu Hause wurde gerade gekocht, ich hatte Zeit, so zwischendurch habe ich es dann ausgemacht und dann haben wir gegessen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss mich jetzt kümmern. Und dann um die Anzeigen muss ich mich dann natürlich kümmern, beziehungsweise ich mache das, ich kann es auch lassen, aber ich mache es. Gerade wenn es sehr konkrete Bedrohungssituationen sind, es ist bisher nicht so, dass das Negative für mich mehr ist. Es ist im Moment so, dass das Positive wesentlich mehr ist und ich das als Teil meines Jobs sehe, mit dem Negativen auch umzugehen.
Sagt die Margarete Stokowski, Autorin und eben total viel auf Twitter unterwegs und, glaube ich, schaut auch so ein bisschen, in welchen Phasen ihres Lebens sie Lust hat, sich all dem auszusetzen und nutzt es aber eben auch einfach als Kommunikationsraum oder Raum, in dem man Leute treffen kann und sich mit denen austauschen kann. Und das war ja auch eigentlich die Uridee natürlich von den sozialen Netzwerken, jetzt neben dem wirtschaftlichen Interesse, das dahinter steht. Und da bin ich damals 2009 oder so, als ich bei Twitter eingestiegen bin, das fand ich total faszinierend. Also genau dieses Vernetztsein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben der Ton sich trotzdem geändert hat und das hat auch was mit der Gesellschaft zu tun und der politischen Situation und der Art und Weise, wie man sich auseinandersetzt und dass da noch nicht so richtig gelernt ist, wie, ja, was auch Margarete Stokowski sagt, dass man sich in der Art von Öffentlichkeit bewegt und vielleicht hinterher erschüttert ist, wie einem da alles entglitten ist.
Wir sind ja gestern das gesamte Internet abgefahren. Das heißt, wir haben ganz Twitter getroffen. Also wer jetzt bei Twitter ist und den wir nicht getroffen haben, nicht traurig sein. Aber wir haben eine ganze Menge Leute. Wir haben Margarete Stokowski getroffen und wir haben Michael Seemann @MSPro getroffen.
Richtig.
Der ist Kulturwissenschaftler und eigentlich so ein Veteran in der Twitter-Welt.
Ein Journalist ist er auch, ein Autor ist er auch und ist vor allem schon 200.000 Jahre, ich glaube länger als es Twitter überhaupt gibt, auf
Twitter.
Ja, genau, bei, auf. Man weiß ja noch nicht mal, wie man es sagt.
Der @MSPro, wie ich sage, der wird da auch wahrscheinlich noch viel Raum und Zeit haben zum Lernen.
Ich bleibe bei Twitter, ich bin seit 12 Jahren da und ich glaube, da muss schon eine ganze Menge passieren, dass ich da meinen Account lösche.
Ja, Christine entlarvt, ne? Der ist nämlich nicht so, der ist erst seit 12 Jahren.
Und nicht seit 200.000 Jahren, Mensch, das, wie konnte das passieren, dass ich mich da so verschätzt habe? Und der ist so ein bisschen, Michael Seemann, fand ich, oder als wir uns überlegt haben, ihn zu treffen, so ein bisschen unklar oder zwiegespalten, glaube ich, was diesen Rückzug von Robert Habeck und die ganze Aufregung betrifft. Einerseits kritisiert er das, weil er, wie wir später noch hören werden, auch so denkt, dass das wirklich ein politischer Ort auch sein muss, ein Kommunikationskanal. Dann wiederum hat er irgendwann getwittert, dass aber natürlich die Twitter-Blase sich auch nicht so wahnsinnig unbedingt wichtig nehmen muss an der Stelle. Das fand ich einen ganz guten Hinweis, wenn der manchmal eben auch von den Hardcore-Twitter-Menschen kam, dass man da auch mal ein bisschen Abstand nehmen kann bei einer ganzen Empörung, dass da jemand nicht mehr mitmachen will.
Aber es geht ja nicht nur darum, bei Twitter auch andere Leute zu beleidigen. Es geht ja auch manchmal darum, einfach Unternehmen und Dienstleister zu beleidigen. Also ich kenne das von mir, dass ich schon manchmal, also hier in Berlin, BVG, Bus 200, ich nehme jetzt diesen Podcast als Ventil, dieser Bus kommt nicht. Der kommt nicht. Man kann sich an die Haltestelle stellen und warten, er kommt nicht. 40, 50 Minuten später vielleicht erbarmt er sich. So, wenn ich da stehe und 40, 50 Minuten auf den Bus warte, an einer Stelle in Berlin, an der es nur diesen Bus gibt, dann habe ich das Gefühl, ich würde sehr gerne jetzt bei Twitter rausschreien, wie wütend mich das macht. Nur weil ich gelernt habe, das nicht zu tun, mache ich es nicht. Und über diese emotionalen Zustände haben wir mit Michael Seemann gesprochen zuerst.
Ja, es gibt ja beim Autofahren oder auch beim Radfahren kennt man ja dieses Road Rage, also man ist irgendwie auf der Straße und dann fährt jemand langsam vor einem und man möchte ihn umbringen, denjenigen, der da vor einem ist. Das ist sozusagen so eine Emotion, die dann plötzlich sozusagen aus dieser Situation des Vorankommenwollens irgendwie sich heraus ergibt. Und ich glaube tatsächlich, dass Twitter auch ähnliche emotionale Zustände hervorrufen kann. Der Punkt ist natürlich, wir haben gelernt, mit Road Rage umzugehen. Wir haben gelernt, unsere Emotionen zu kontrollieren, wenn wir im Auto sitzen. Und ich glaube, dass wir auch Mechanismen und Techniken finden werden, unsere Emotionen zu kontrollieren, wenn wir Twitter nutzen oder Social Media. Eine Regel zum Beispiel zu sagen, don't drink and tweet oder sowas, will ich jetzt niemandem vorschreiben, ne? Aber ich sag mal so, ich habe mich selber auch schon mal zum Obst gemacht auf Twitter, auch manchmal, wenn ich was getrunken hatte oder so etwas und dann irgendwie einen Quatsch geschrieben habe, den ich hinterher bereut habe. Ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, man kann Fehler machen und ich glaube, es werden auch Fehler vergeben. Und man muss schon an sich arbeiten, man muss schon feststellen, wie reagiere ich auf bestimmte Sachen und dann irgendwelche Maßnahmen finden, Kulturtechniken sozusagen, um sich im Zaum zu halten, um sein Kommunikationsverhalten im Zaum zu halten.
Unsere Frage ist ja, wer braucht noch Twitter? Also irgendwie hat Twitter ja mal angefangen als so eine Art Utopie, als so der politische Heilsbringer 2008, da war ich noch nicht auf der Welt, aber du kannst bestimmt erzählen, wie das war, als Barack Obama das zum ersten Mal benutzt hat als politisches Instrument. Kannst du dich so auch aus deinem Journalistenleben daran erinnern?
Nee, ich werde das.
Deutschland von Kulturhistory.
Heute mit Christine Watti. Aber ich wollte, ich weiß es nicht mehr en Detail. Ich weiß auf jeden Fall natürlich, dass man das eben diesen Internetwahlkampf genannt hat im Nachhinein und dass die Social Media eine super große Rolle gespielt hat und dass es da auf jeden Fall noch glitzermäßig neu war, dass darüber kommuniziert wird und dass Politik und auch die Bedeutung eines Kandidaten in diesem Fall nochmal ganz anders übermittelt wurde. Eben nicht nur durch trockene Botschaften, sondern auch durch auf einmal so, man hatte so eine Nahbarkeit und das Gefühl, das könnte was sein, was mit dem politischen Verständnis oder dem Interesse von den Wählerinnen und Wählern wirklich anstellt. Und ich meine, klar, Obama, den musste ich ja nicht wählen, aber zumindest gab es in dieser beobachtenden Welt sowas, wow, was machen die denn da? Das ist ein anderer Wahlkampf, das funktioniert anders als alles, was bisher so los war. Es war viel mehr Popkultur und viel mehr Aufregung.
Ja, wir wollten mit Michael Seemann, wollten von ihm auch wissen, wie konnte das passieren, dass es eben von dieser Obama Utopie, hey Demokratie, hallo, hier sind wir, zu dieser Hasswalze kommen konnte, sage ich jetzt mal ganz unübertrieben.
Das gilt natürlich für ganz Social Media. Das gab ja in der Frühzeit, so 2010, 2011, diese ganz, ganz großen Utopien, dass eben Social Media eine neue Art von demokratischer Öffentlichkeit erlaubt, die an den Institutionen vorbei eine viel, viel breitere Form der Teilhabe ermöglicht. Ich selber war auch ein großer Fan dieser Idee und im Endeffekt kann man sagen, es hat auch geklappt. Es ist eine größere Teilhabe stattgefunden. Ich sag mal so, das Recht auf Meinungsfreiheit hat sich zu einer Praxis der Meinungsfreiheit entwickelt und das ist erstmal etwas Gutes. Dass da aber dann wiederum ganz neue Mechanismen reinspielen, sei es jetzt psychologisch, sei es jetzt auch politisch-institutionell, dass sich da neue Gräben auftun, dass sich neue Polarisierungen ergeben, das war vorher nicht ganz, finde ich, abzusehen, aber es ist jetzt einfach auch eine Konsequenz daraus. Das heißt also, wir sind momentan in so einer Transitionsphase. Wir haben diese neue Öffentlichkeit, sie hat mehr Leute in den Diskurs gebracht, aber das verändert die Strukturen viel, viel stärker, als wir gedacht haben. Und die Strukturen, die wir haben, die institutionellen Strukturen, wie Parteien, die Meinungsbildung machen und andere, die repräsentative Demokratie, die ist darauf nicht eingestellt, auf so einen großen und so einen breiten Diskurs. Und eventuell wird sich noch die ein oder andere Stellschraube, müssen wir die noch umdrehen, damit das irgendwie wieder zusammenpasst. Wir wissen noch gar nicht, wo wir da hingehen, aber wir sehen, dass halt, sag ich mal, das alte System und die neue Öffentlichkeit noch nicht so richtig gut zusammenpassen.
Tja, dann muss sich das wohl noch entwickeln, außer wir schmeißen das eigentlich sofort weg, das gesamte Internet, die sozialen Medien und oder bringen zumindest vielleicht die Politiker also irgendwie in Sicherheit vor sich selbst, wenn es nämlich nicht so klappt, wie Michael Seemann sagt, dass sich das alles entwickelt und wir in der Transitionsphase sind und bald alles besser wird und wir alles mit allem besser umgehen können. Und weil uns jemand eingefallen ist, der möglicherweise in die Richtung dachte, denken würde, haben wir den auch getroffen. Das ist nämlich Schlecki Silberstein. Schlecki Silberstein ist Blogger, bekannt über eben sein, wie sagt man, Alias, nämlich Schlecki Silberstein und das dazugehörige Blog, in dem er Skurrilitäten aus dem Internet gesammelt hat, mit dem schönen Untertitel Die Jogginghose für den Kopf und außerdem auch Comedy-Autor und Kopf vom Bohemian Browser Ballett, das vor allem für den Jugendkanal Funk viele satirische Filme produziert.
Und damit sehr, sehr erfolgreich ist. Sie haben ja teilweise Millionen Klicks mit ihren Videos.
Ja, und wo ist er erfolgreich?
Ja, auf Facebook, nämlich im sozialen Netzwerk.
Und ich habe diese crazy kritische Frage, wie das eigentlich zusammenpasst, schon mal vor, ich glaube, Anfang letzten Jahres Schlecki Silberstein gestellt, als nämlich sein aktuelles Buch rauskam, das den schönen Titel trägt, Das Internet muss weg, indem er sich eben auch kritisch
auch
mit
polemisch zugespitzt.
Ja, und mit Social-Media-Kanälen auseinandersetzt, von denen er natürlich auch lebt. Aber auf jeden Fall ist uns vor allem eben aufgefallen, dass wir dachten, der freut sich jetzt bestimmt, dass das alles so schlecht läuft für Twitter, weil er hat das irgendwie vorausgesehen. Diese Geschichte müsste für dich ja so Wasser auf den Mühlen deiner Internetskepsis sein, oder?
Also der Habeck ist auf jeden Fall jetzt schon mein Mann des Jahres, weil der, glaube ich, auch eine spannende Debatte angeleiert hat, wahrscheinlich unfreiwillig, nämlich inwiefern vertragen sich eigentlich grundsätzlich Demokratie und tweetende Politiker. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann gar nicht funktionieren.
Wieso nicht?
Ja, warum?
Na, ich glaube, da gibt es einfach Interessenkonflikte. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Facebook und Twitter und alles Mögliche, das sind ja keine öffentlich-rechtlichen Kommunikationskanäle ohne Gewinninteressen, sondern das sind vor allen Dingen erstmal Unternehmen. Und als Unternehmen müssen sie vor allen Dingen schauen, dass sie den Interaktionsgrad so hoch wie möglich machen, weil du damit eben möglichst viele, viele Daten schöpfen kannst, um dann zielgerichtete Werbung auszuspielen. Also damit verdienen die ihr Geld. Das heißt, sie müssen vor allen Dingen zusehen, dass Menschen miteinander in Interaktion treten. Und es gibt eben wahnsinnig viele Studien, die belegen, dass gerade eben Extrempositionen tausendmal erfolgreicher sind als gemäßigte Positionen auf allen sozialen Medien. Und das hat halt eben den guten Grund, weil man eben über Extrempositionen schneller zu Interaktionen kommt. Das kennt man ja auch, ne? Das ist dann alles ein bisschen einfacher. Und dahinter liegt eben nicht ein neutrales Netzwerk, bei dem im Prinzip jeder gleich bevorteilt wird, sondern aktuell ist es so, dass das gerade für Polarisierer soziale Medien optimiert sind. Und ich fand das wahnsinnig klug und wahnsinnig reflektiert, dass er nicht gesagt hat, ich höre jetzt einfach auf, ich habe zwar mein ganzes Leben im Griff, sondern er hat gesagt, das verändert mich. Und das fand ich total spannend, dass er das so zugegeben hat.
Also zerstören die sozialen Medien Twitter tatsächlich die Demokratie, wenn wir nicht aufpassen? Ist das am Ende so der Eisberg?
Naja, also mein Gedankenspiel ist ja das, was wäre denn eigentlich, wenn wir sagen, es gibt grundsätzlich für Abgeordnete ein Verbot, auf Social-Media-Kanälen aktiv zu werden oder ihre Botschaften zu platzieren. Das ist natürlich völlig, völlig widersinnig, weil es ja aktuell heißt, ein Politiker muss seine Wähler da erreichen, wo sie sind, nämlich auf sozialen Medien. Und der Obama war ja auch so cool. Und Social Media muss man beherrschen, wenn man Wahlen gewinnen will. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt gerade für Habeck auszahlt, seinen Rückzug. Die meisten sagen ja, hält er nicht durch, funktioniert nicht, der ist geliefert. Ich glaube es gar nicht, ehrlich gesagt.
Aber es würde ja auch noch eine andere Möglichkeit geben, auf Twitter sich zu verhalten. Also ich meine, du hast jetzt selber schon Obama erwähnt und gerade kann man ja auch sehen, dass Trump total viel twittert. Es gibt aber einen kleinen Hype um diese Alexandria Ocasio-Cortez, Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt nicht genau parat habe, aber viele werden die kennen, weil die über so ein geleaktes Tanzvideo daraus so einen Gag gemacht hat und eben gezeigt hat, dass sie auch in ihrem Office sozusagen auch tanzt und die ist cool und die sorgt vielleicht für ein Interesse für Politik, das andere nicht können. Aber sie tut es auch durch politische Botschaften, aber eben auch durch die kleinen Gimmicks, die tatsächlich nur Twitter kann.
Also erstmal sollen sich Politiker um Politik drehen und um Inhalte. Das dürfen wir ja von denen erwarten, wenn man sich anschaut, was Donald Trump als tatsächlich sehr erfolgreicher Social-Media-Politiker macht. Das hat ja mit Politik wenig zu tun. Das ist ja halt eher, er ist halt ein Popstar, ne, der auch Politik macht, aber er ist vor allen Dingen für seine Popstar-Qualitäten berühmt. Und für sowas ist Social Media fantastisch. Also wenn es jetzt nicht wirklich um Inhalte geht, sondern wenn man frei entscheiden kann, was man jetzt Spektakuläres in den digitalen Raum bläst, dann ist das fantastisch. Aber bei Politik ist es halt eben ein bisschen anders. Bei Politik geht es ja wirklich darum, dass da auch Dinge verändert werden sollen, die Menschen im Zweifel helfen. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn dann so ein Konflikt entsteht zwischen, ist das jetzt eine Sache, die wirklich Menschen hilft und kann ich mit dieser und jener Maßnahme etwas verändern? Oder aber gehe ich nicht doch lieber darauf, dass ich möglichst viele Retweets bekomme? Und ich glaube, auch das hat Habeck ja geschrieben, die Konzentration eines Politikers leidet, glaube ich, wahnsinnig darunter und die Fokussierung genauso, was ja das Gleiche ist. Wenn man auch von seinen Beratern beziehungsweise auch von überhaupt vom digitalen Resonanzraum immer nur hört, du musst vor allen Dingen gute Interaktionskennzahlen vorweisen, sonst findest du nicht statt.
Was wollen wir noch bei Twitter? Was machen wir da?
Ich bin Unterhaltungskünstler, ich darf auf Twitter sein. Da würde ich mich jetzt auch nur selten mit meiner individuellen Meinung präsentieren. Twitter ist ein, also Twitter im Speziellen ist jetzt erstmal für mich ein Medium, da kann ich Gags testen. Ja, und dafür ist es vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt Politiker wäre, dann gäbe es unterschiedliche Gründe, warum mir das, glaube ich, ganz schön, warum ich das stören würde. Zum einen, wenn ich auf Twitter bin, dann kann ich auch über Twitter verlinkt werden. Und es ist ja auch ein Sport gewesen, dass viele Leute eben stattfinden wollen, dadurch, dass sie einen Politiker verlinken oder den Hashtag des Namens wählen, um dann selber an mehr Reichweite ranzukommen. Und dadurch steigt natürlich auch die Motivation, Politiker XY für irgendwas zu bepöbeln. Wenn der gar nicht da ist, bin ich mir sicher, dass dieser Politiker auch entsprechend weniger bepöbelt werden kann und damit möglicherweise auch seinen Reflex zurückfährt, immer nur das Richtige zu sagen oder möglichst vage zu bleiben in dem, was er formuliert. Und das ist halt eben auch so ein Punkt. Wenn ich Politiker wäre, ich glaube, ich würde es menschlich gar nicht verkraften, auf Social Media zu sein, weil ich es einfach auch nicht verkrafte, für jeden Furz kritisiert zu werden. Und ich fände, es wäre ein Gedanke wert, wenn man sagt, Politiker haben auf Social Media nichts mehr zu suchen. Die können zu den üblichen Intermediären gehen, die können Zeitungen, wie auch immer, Interviews geben, so wie das in der guten alten Zeit war. Da wird das Ganze dann auch seriös ausgewertet. Aber irgendwie, für mich passt das vorne und hinten nicht zusammen, Politiker und Social Media, je länger ich darüber nachdenke.
Schlecki Silberstein in dem Twitter-Theorie-Seminar bei Lakonisch Elegant. Das klingt ein klitzekleines bisschen so, als würde er sich vorstellen, dass wir zukünftig wieder mit unserer Zeitung ohne Fotos am besten am Küchentisch sitzen bei einem Ei mit so einem elektrischen Eierstocher und dann dabei uns die Zeitung vorlesen.
Und dahinter verschwinden und dann auch Beziehungen in Gefahr geraten, weil Teile der Paare hinter den Zeitungen verschwinden und man sie lange nicht sieht. Okay, ist Quatsch. Aber er hat übrigens das Radio vergessen bei den traditionellen Medien. Gibt's ja auch noch. Man kann auch Radio hören natürlich. Wir waren auf jeden Fall ganz schön momentlang echt so ein bisschen erstaunt, weil wir dachten, ach so, okay. Also
wir saßen ihm mit offenen Mündern gegenüber, ungefähr 30 Sekunden, haben nichts mehr gesagt. Es war nur so Stille in diesem hallenden Büro.
Und Tränen hatten wir auch in den Augen, der Verwirrung irgendwie. Und haben deswegen nochmal natürlich nachgehakt, um zu wissen, ob das jetzt wirklich auch dann, nicht nur vielleicht für Politiker und Politikerinnen, sondern insgesamt so ein bisschen das Ende für Social Media-Kanäle bedeutet, seiner Meinung nach. Ob das alles eigentlich so kaputt ist, dass da nichts mehr zu verändern und zu verbessern ist.
Nee, ich wünsche mir schon Social-Media-Kanäle. Social-Media-Kanäle sind wahnsinnig wichtig. Und dagegen kann eine Zeitung nicht anstinken. Aber ich habe einfach ein Problem mit Social-Media-Kanälen, bei denen man einfach an jeder Ecke merkt, dass vor allen Dingen die Gewinninteressen der Betreiber im Vordergrund stehen. Also möglichst schnelle und harte Interaktionen, ein algorithmisch betriebene Tendenz zur Extrempositionen. Da gibt's halt wahnsinnig viele, ich nenne es mal Architekturfehler bei Social-Media-Kanälen. Da kann man über Gesetze, könnte man jede Menge steuern. Man kann, das weiß man jetzt ja mittlerweile auch, man darf Facebook regulieren beispielsweise. Bei Twitter könnte man genauso vorgehen. Wenn das wirklich alles neutral stattfinden würde und wenn es nicht Algorithmen geben würde, die beispielsweise moderate Töne rausfiltern, was ja definitiv der Fall ist, die eben moderate Töne, die möglicherweise auch langweiliger sind, genauso gewichten wie Extrempositionen, das würde mir ja schon reichen. Und das findet aktuell nicht statt. Und deswegen glaube ich, aktuell sehen wir ja auf der ganzen Welt, dass Social-Media-Kanäle wie gemacht sind eben für Populisten, für Polarisierer.
Es gibt ja immer noch die Gegenstimmen, die sagen würden, hier jetzt im Beispiel Habeck, bleib doch bitte da, mach mal kurz ein halbes Jahr Pause, beruhig dich mal, check vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser dein Video, was du postest, guck mal genauer, was du da eigentlich damit willst und überleg dir, was eine Art und Weise sein könnte, diesen Kanal zu nutzen und ihr anderen alle, die ihr euch parallel in irgendwelchen Debatten die Köpfe einschlagt, vielleicht ist irgendwann auch die Empörungswelle vorbei und die ganze Stimmung beruhigt sich auch mal wieder ein bisschen.
Aber Habeck ging es, glaube ich, gar nicht so sehr um dieses eine Video. Ich glaube, Habeck ging es wirklich mehr um die eigene Veränderung. Und er hatte einfach keinen Bock darauf, dass ein Medium oder die Art und Weise, wie wir uns auf einem Medium bewegen, wie wir reden, die Reflexe, die wir uns aneignen, dass das plötzlich seine Reflexe werden. Also am Ende wollte der arme Mann nichts anderes als seine Seele retten. Und das finde ich absolut statthaft. Und ich find's super mutig. Und ich hoffe, ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass sich das für ihn auszahlt. Denn einen Weg zurück gibt es jetzt, glaube ich, zumindest nach der Debatte gibt es auch keinen Weg mehr zurück für ihn. Ich bin wahnsinnig gespannt, aber ich finde, das ist der richtige Schritt. Und man darf auch, jeder Nutzer darf auch gerne drüber nachdenken, inwiefern bin ich denn eigentlich grundsätzlich authentisch auf sozialen Netzwerken? Also was ist wirklich meine ureigene Motivation, mich jetzt für die oder eine Sache zu engagieren? Ist es, weil ich das aus tiefstem Herzen fühle? Oder hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich erwarte, dass andere das mögen werden und dass ich im Endeffekt denn doch tendenziell einfach auch nur Lust habe auf ein schnelles Schulterklopfen. Das sind Dinge, die in einer sehr großen Skalierung jeden Tag passieren und die besten Programmierer der Welt arbeiten jeden Tag genau daran. Insofern hoffe ich, dass die Debatte weitergeht und dass die dann aber auch, dass sie sich so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen bewegt. Also nicht nur, da will ein Politiker nur vor seinen Hatern fliehen, darum ging es nämlich nie, sondern da hat ein Politiker für sich verstanden, ich will so bleiben, wie ich bin und ich kann es einfach nicht, wenn ich auf diesen Medien unterwegs bin.
Tja, sollen wir jetzt alle aussteigen bei Twitter und ein neues Netz kreieren? Ja, das fordern ja schon so viele Leute seit Jahrhunderten,
Entschuldigung. Nee, wir können ja beide gleichzeitig auch Dinge sagen in diesem Podcast. Das würde auch gehen. Nee, weißt du, mir ist nur gerade noch was aufgefallen, dass ich dachte, dieses, also zu Recht darauf verweisen, dass diese sozialen Medien per Algorithmus oder Algorithmen gesteuert sind und deswegen man eigentlich so eine Neutralität sich wünscht, gleichzeitig aber verweisen auf die traditionellen Medien, ist so ein bisschen so ein Widerspruch in sich, weil natürlich haben traditionelle Medien wie auch große Radiostationen etc. ja auch eine Art Algorithmus, nämlich die Redaktion oder zumindest eine Kuration, wo dann bestimmt wird, welche Themen gerade nach oben geschoben werden und welche eben nicht, welche nicht vorkommen. Und da kann natürlich ein soziales Netzwerk trotzdem nochmal eine größere Vielfalt bieten, auch wenn die natürlich wieder nicht auf neutralem Boden stattfindet. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich meine, Twitter und Facebook könnte ja in den letzten Jahren aufgefallen sein, dass durch ihre Algorithmen ziemlich viel Mist passiert ist und also wahrscheinlich ziemlich viel Mist dadurch passiert ist. Die könnten die Algorithmen ja wahrscheinlich auch ändern. Also sie haben ja schon ein großes Interesse daran, was wir auch gelernt haben in dieser Folge, was natürlich auch daran liegt, dass je mehr Zugespitzung, je mehr Interaktion, je mehr Werbegelder einfließen. Michael Seemann hat ja erzählt, dass die Unternehmen eben das ausblenden, was super moderat ist, also was eben nicht viel geklickt wird. Und das ist das eine. Und das andere, was der Stecke Silberstein auch eben zum Besten gab, der Punkt, dass ich natürlich auch viele Klicks will und möchte, dass meine Sachen retweetet und irgendwie angefasst werden von den Leuten. Und deswegen muss ich dafür sorgen, weil irgendwie funktionieren wir ja so, dass wir als Menschen irgendwie sofort losschrecken, falls wenn irgendwas mega zugespitzt geschieht. Also wenn ich einfach was völlig Normales und Zugespitztes, Differenziertes schreibe, dann rasten Leute ja nicht aus. Keine Ahnung. Also was ist
denn unsere Antwort jetzt eigentlich? Braucht wer noch Twitter?
Also wenn Twitter jetzt morgen abgeschaltet werden würde, ich fände es jetzt nicht so schlimm. Mir wäre es egal eigentlich. Also ich nutze es zur Self-Promotion mittelerfolgreich. Und genau wie du schreibe ich jetzt dann nichts. Bestimmt fehlt Leuten, was für einen Aspekt den Stecki Silberstein in unserer Insta-Story anspricht, die ihr euch auf unserem Account @dekultur angucken könnt, ist natürlich auch, dass Twitter von einsamen Menschen für einsame Menschen ist. Und ich glaube, wenn man so einige Leuten folgt und das so verfolgt, was die machen, dann ist das tatsächlich so ein bester Freund. Es gibt eine sehr tolle Dokumentation über Influencer, allerdings bei Snapchat vom NDR. Die könnt ihr mal bei YouTube nachschauen, die NDR-Reportage. Da wird so ein Influencer-Typi begleitet. Und der letzte Satz, den er in dem Film sagt, ist, ja, das ist mein Freund, mit dem ich spreche, das ist mein Kumpel, das ist der Grund, warum ich nicht einsam bin. Und meine Theorie ist, dass das natürlich auch für Twitter gilt, dass da viel reingeworfen wird von Leuten, eben gegen die Einsamkeit.
Ja, also ich glaube von Privatleuten wahrscheinlich wirklich, und man kann ja auch so sehen, wenn man sich da oft bewegt und viel rumbeobachtet, wie viele Leute, wie viel und auch immer mehr Privates entwickelt sich dann ja auch so. Am Anfang ist man einfach nur da und dann irgendwann kommt K1, K2, K3, also diese Kinder, die ständig auf Twitter dann auch stattfinden und irgendwas Lustiges gesagt haben und also so, wo man so merkt, huch, jetzt gerät es so ein bisschen wirklich ins oder ragt ins Privatleben hinein, was am Anfang noch gar nicht so war. Aber mich beschäftigt tatsächlich immer noch die Frage, ob dieses politische, also Twitter oder ein soziales Netzwerk als politisches Medium, ob das auch wirklich wurscht wäre, wenn es morgen weg wäre. Ich habe das Gefühl, möglicherweise ja.
Möglicherweise würde es die Welt komplett in andere Bahnen lenken, weil Donald Trump nicht mehr tweeten könnte und dem würden dann einfach 55 Millionen Follower fehlen oder wie viel der hat. Lakonisch elegant, Folge 14 war das schon.
Richtig. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bitte mal weiterempfehlen würdet oder auch bewerten könntet. Zum Beispiel bei iTunes.
Wir wollen eure Likes. So
genau,
einfach.
Ja, stimmt. Wir sind auch
so abgefuckt.
Oh
Gott, es ist einfach eine Riesendrehscheibe. Auf jeden Fall bewertet uns bei iTunes, Spotify, überall, wo man uns bewerten
ja,
kann.
Ja, und twittert bitte uns, vertwittert uns.
Retweetet uns. Wir genau. Tweeten uns und ihr retweetet es, wenn ihr mögt. Ja. Und teilt uns und sagt Bescheid, dass Leute auf ihrem Weg zur Arbeit uns gerne hören können oder so. Oder wo auch immer ihr uns hört.
Und schreibt uns lakonischelegant@deutschlandradio.de.
Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Und ich bin Christine Watti.
Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid.
Oder eine wunderschöne Nacht.